Was habe ich vorbereitet? Ich habe gedacht, etwas, das auch mit mir eine Verbindung hat. Meine erste Klarinette-Inspiration sozusagen als Kind waren keine klassische Klarinettisten, sondern Jazz-Klarinettisten. Das erste Klarinettenklang, das ich gehört habe, waren Benny Goodman, Artie Shaw und Paquito de Rivera. Und ich liebe diese Musik, ich liebe diese Talent, diese Kreativität, diese frische Luft, die sie bringen. Deswegen von Paquito de Rivera, er hatte vor ein paar Jahren geschrieben The Cape Cod Files für Klarinette und Klavier. Und das dritte Satz heißt Le Cuanerías. Das ist ein Satz für Solo-Klarinette. Und es ist, wie heißt das, dedicated?
Mhm, gewidmet.
Gewidmet. Gewidmet. Zu Ernesto Lecuona, war ein so folklorische Musik-Komponist. So, das habe ich gedacht, als erste Impression.
Thank you.
Wow, vielen Dank. Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast beim Klarinettisten Pablo Barragán. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wir sind hier in Berlin-Wedding, aber neben dem Sofa, auf dem ich hier sitze, steht ein kleines Mandarinenbäumchen. Also insofern ein bisschen spanisches Flair haben wir hier. Und das war auch ein schöner musikalischer Einstieg. Ja, Pablo, du kommst gerade aus Norwegen, aus Nordnorwegen und konntest da bei einem Festival spielen. Erzähl doch mal davon, wie war das? Also das Konzertleben liegt also nicht überall brach in Europa und in der Welt, sondern es gibt tatsächlich Orte, wo man Konzerte machen kann, wo man musizieren kann.
Ich könnte auch das nicht glauben. Also auch danke, dass du hier bist und danke, dass wir uns getroffen haben. Es freut mich auch sehr. Ja, dieses Norwegen-Festival war ein Miracle. Ich könnte auch nicht glauben. Wir waren ehrlich gesagt bis letzten Moment ein bisschen unsicher, ob wir das weitermachen konnten oder nicht. So, das Festival war, es heißt Festivalta, und es ist in Nordnorwegen. Es ist die künstlerische Leitung von einer Freundin von mir, Miriam Helms-Ollien. Sie ist eine tolle Violinist. Und ja, sie war ganz, es war erst zweite Edition. Und natürlich, alles ist immer noch frisch. Sie haben ein tolles Team, aber es ist viel Arbeit, viele neue Sachen und so weiter. Sie war sehr engagiert, sie hatte große Projekte für dieses Jahr. Und dann jetzt kommt Pandemie. Und dann sie so, okay, was sollen wir machen? Alle anderen Festivals absagen. Vielleicht ist das Beste so. Aber dann hat sie ja gesagt, guck mal Leute, ich kann nicht euch einfach aufgeben, sagt man das, aufgeben. Wir gehen weiter. Wir versuchen, wir sehen, wie das geht, aber wir versuchen. So, original war das Festival vom 17. Februar bis 21. Februar. Der Plan war, also ich hatte Konzerte in Deutschland, 10 Tage vorher. Ich hatte Konzerte in Bayreuth, ich hatte Konzerte in Bleibach. Und dann, ich sollte mit dem slowakische Philharmonie in Bratislava spielen und dann nachher wurde ich direkt nach Alta. Aber ja, dann natürlich kommt Bleibach abgesagt, Bayreuth abgesagt, Slowakei sagt nichts bis Anfang Januar. Miriam ruft mich an und sagt, Pablo, wir müssen etwas entscheiden, wenn du hier kommen willst, dann du musst 10 Tage in Quarantäne, dann es gibt ein Problem damit der Slowakei, wie machen wir das? So, ich rufe meine Agentur an und sage, guck mal, wir versuchen diese Einladung mit der Slowakei irgendwie, irgendwo anders. Weil, also, Miriam hat so viel gearbeitet für das Festival und es gibt so viele Leute da und die ganze Familie, Freunde vom Festival, es ist viel da hinten. Ja, dann, ich war bereit, dazu gehen, 10 Tage, so 8. Februar war original der Plan. Und dann am 27. Januar abends, ich bekomme einen Anruf von Miriam. Es war so 2 oder 3 Mal. Ich hatte eine kleine Aufnahme so von einem Instagram-Video. So. Ich war da, ich in dem Flight-Modus. Ich habe nicht gesehen und dann, so, Miriam hat angerufen, okay. Und dann, okay, ich rufe zurück, ja, was ist los? Pablo, sie machen die Grenzen zu, also ab morgen. So, und ich war so, scheiße, nein, bitte nicht. Also, wir haben alles vorbereitet. Und dann, ja, ich habe gefragt, so, was sind die Möglichkeiten? Und dann habe ich gesagt, so, du fliegst morgen und dann, du hast fast 1 Monat hier in Alta. Wir freuen uns, dir mit uns zu haben, aber das ist ein bisschen lang. Ich weiß nicht, ob du das machen willst. Oder ich muss jemand anders versuchen, vielleicht in Norwegen, weil sie konnten noch norwegische Leute hinfahren. Und ja, ich habe mit meiner Freundin gesprochen und sie hat gesagt, nein, du musst dahin fahren, du musst gehen. Es ist schon in deinem Kopf, es ist alles geplant, du hast schon alle diese, so die Idee, was ihr da machen will und so weiter. Es gibt so viel Arbeit, so viele Wünsche. Nein, geht morgen. So, es war total express. Um 8 Uhr morgens Test hier in Oranienburger Tor. Es gab ein Center, dass sie wurden so in ein paar Stunden den Resultat geben. Und ich bin direkt nach Flughafen gegangen und genau, war so, okay, hoffentlich kann ich zurück nach Berlin einen Tag kommen. Und ja, und es ist weitergelaufen. Und es war wunderbar, es war wunderschön. Es war nicht einfach für Miriam. Ich weiß schon, das war viel extra Arbeit, natürlich. Viele Pläne, das in letzter Minute mit dem Publikum, wie viele Leute da sein kann, etc., etc.
Aber das heißt aber, du bist dann da hingeflogen und warst dann ganz oben da in dieser 5000 Einwohnerstadt, ganz oben im Norden von Norwegen, wo es überwiegend dunkel ist jetzt noch zu der Jahreszeit.
Yeah.
Und hast dann da gesessen in einem Hotel.
Genau.
Und hast dich gewundert.
Ja, ja, genau. Ich war im Hotel. Glücklicherweise, also, sie haben in dem Hotel war neben der Kathedrale. So, ich hatte da eine schöne Aussicht und so weiter. Ich habe gesagt, ja, mindestens 10 Tage. Aber was gut war, weil ich denke immer, was gut ist, man kann in Norwegen in der Quarantäne Spaziergang gehen. Und diese artige Natur für mich ist total was Neues. So, ich habe gedacht, ja, ich gehe in den Schnee, ich mag laufen gehen und Sport und so. Ich habe gedacht, okay, Sport in den Schnee, warum nicht? Ich gehe in den Fjorden. Für mich war alles neu. Ehrlich gesagt, ist nicht so lange Zeit gefühlt. Ich habe mit meiner Familie telefoniert, mit meinen Freunden, mit vielen Kollegen. Ich habe viel von den To-Do-List viel geschafft. Es war schön. Es war gut. Ja.
Warst du denn der Einzige, der aus dem Ausland dann gekommen ist, angereist ist?
Es gibt einen zweiten Musiker, den Cellist Jakob Koranyi. So, wir waren zwei ausländische Musiker und der Rest waren alle Norweger.
Ja. Und wie war das dann? Wie war denn die Atmosphäre da bei dem Festival? Vom Publikum her und aber auch von den Musikern her? Das hat auch eine ganz besondere Stimmung dann.
Ganz besonders, am Anfang habe ich gefunden, sie waren ein bisschen zurückgehalten. Also es ist natürlich komisch, wenn viele Leute haben diese Woche Abonnement, sie wurden in jedes Konzert, sie wollen alle Musiker kennenzulernen, etc. Sie fliegen nach Oslo, sie gehen in viele andere Orte von Konzerten. Und jetzt kommen sie da und es gibt, offiziell gab nur 10 Leute erlaubt. Plus Staff, plus Musiker. Aber 10 Leute im Publikum.
Oh, ja. Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Aber das Festivalteam war aber groß. So, es gab vielleicht 40, 50 Leute pro Konzert. Normalerweise waren 300, 400.
Ja.
Und dieses Gefühl war ein bisschen so, alle ein bisschen zurückgehalten. Also man endet dieses große Stück mit einem wunderschönen Ende und dann fällt ein bisschen diese Energie, diese. Und es war also verständlich, würde ich sagen, am Anfang. Dann, zweites Konzert, sie wussten schon, okay, wie das läuft. Okay, wir sehen hier weniger Leute, aber Musik bleibt immer noch voller Energie. Und ich würde sagen, dass von Anfang bis Ende ist diese Stimmung so größer geworden, intensiver geworden. Besonders, wir hatten ein Showkonzert, wo viele Kinder, Familien und so weiter. Das ist auch eine Sache. In Norwegen, die Regel sagt, wenn die Stühle auf dem Boden geschraubt fest sind, dann ist es okay, dass jede dritte Sitz eine Person gibt. So, theoretisch, in einem Saal 3000 Leute konnten 1000 sitzen. Aber wenn die Stühle nicht auf dem Boden, genau so, in Kathedrale nicht, dann was haben sie gemacht? Sie haben versucht, einen alternativen Ort in der Kultursaal. Da sind die Stühle fest. Und da konnten wir so fast 200 Leute haben. Das war taking off für die Energie. Das war voll Spaß. Und sie waren total zufrieden, gab es viele junge Leute, Familien, Kinder. Das war wirklich schön. Das würde ich sagen, von der Stimmung war das beste Konzert. Aber ja, also es ist komisch, wenn man so, wenn ich Leute habe, ja, ist es so.
Aber trotz der ganzen Quarantäne da in Norwegen und auch in Alta, ihr wart auf Abstand, oder?
Ja, ja. Ja, ich war nicht erlaubt, so zum Beispiel im Hotel, ich konnte nicht in der Lobby sein, ich konnte nicht in den Supermarkt oder so gehen, ich konnte nur Spaziergang draußen für 10 Tage.
Und trotzdem lohnt es den Aufwand auch? Ich meine, es ist ja eigentlich nur eine ganz komische Idee, ein Festival zu machen, da ganz oben im Norden, wo kaum Leute wohnen, weit ab. Es ist ja ein Heidenaufwand, kostet ja auch Geld. Lohnt sich das? Ist das eine gute Sache? Oder würdest du sagen, es ist ein bisschen verrückt?
Also ich komme aus einem Dorf, das mehr oder weniger das gleich groß ist, so wie Alta. Mein Dorf in Andalusien, so 17.000 Leute. Ich finde toll, dass Leute, die normalerweise nach Oslo fliegen würden, ein Konzert zu hören, jetzt können einfach in den Kathedral gehen, in einer Woche, sie können einfach Konzerte haben, Top-Qualität, Kammermusik, das ist auch nicht normal, also in kleinen Orten, also wenn das kommt in Konzerte, ist es immer so große Sachen, großes Orchester, dass alle sagen, wow, guck mal, diese großen Sinfonie, alle muss in so eine Short Distance ist nicht so normal und sie freuen sich. Ich finde das total, total schön und ich finde, ich kann total verstehen vom Medium, dass sie will auch verbindet, was ihr Leben ist, draußen in Norwegen, draußen Alter, also Alter mit ihrer Familie, mit ihrem Ort, mit den Leuten, wo sie geboren ist. Ich finde es total schön.
Tja, jetzt bist du wieder hier in Berlin, das Leben geht weiter. Wie ist denn das Leben überhaupt im Moment jetzt in der Corona-Krise für dich?
Sehr ehrlich, es gibt Ups und Downs. Es ist nicht super einfach. Ich finde, es hat viel mit der Mentalität zu tun. Es ist ganz persönlich. Es gibt Leute, also Leute, Kollegen, Freunde, die von Anfang schon eine harte Zeit hatten, dass sie könnte nicht sich vorstellen, wie das weitergehen kann. Das ist eine total persönliche Meinung, aber ich glaube, Musikindustrie hat eine gefährliche Sache. Und es ist das ganz oft, wir sind persönlich, was wir beruflich machen. Also, wenn ich toller Klarinettist bin, dann habe ich Erfolg, dann muss ich sympathisch sein, dann muss ich natürlich intelligent und jemand wahrscheinlich, der so ganz so stylisch und alles gut laufen soll, oder? Das geht ganz zusammen. So, es passiert ganz oft. Ich habe das auch mich selbst gesehen und analysiert. Dann, wenn du kein Konzert hast, dann was bist du? Weil wenn du bist, was du machst und dann kannst du das nicht machen, was bist du? Das ist eine große Krise, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich sagen muss, das ist eine positive Sache von Corona. Glaube ich, Positives gibt nicht viel. Aber diese Reflexion, diese Überlegung ist gut zu machen, dass wir sind nicht einfach, was wir machen. Es gibt viel anders. Man muss als Mensch viel anders entdecken. Und ja, also es gibt keine Konzerte. Okay, und was jetzt? Was andere Projekte habe ich? Vielleicht habe ich Sachen so mit meiner Familie, dass ich zusammen machen wollte. Oder viel, dass ich nicht gesprochen habe. Es gibt viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Letzten Jahren, ich weiß nicht für dich, aber wahrscheinlich das gleich oder similar. Alles war sehr schnell gewesen. Ich hatte manchmal, ich erinnere mich nicht, was ich gestern gespielt habe. Das letzte 4 Konzerte, keine Ahnung, also schon vergessen. Alles war viel zu viel. Wenn das kommt, dann man denkt, okay, nächste Woche gibt es keine Konzerte. Nächste Monate gibt es keine Konzerte. Wenn etwas kommt, freue ich mich. Wenn es nicht, gibt es viele andere Sachen. Ich habe ein paar Projekte, Familienprojekte gemacht. Mein Schwiegervater wollte eine, also nicht wollte, aber das, wir haben gesprochen, sie hatten einen Zaun, ganz groß, ganz lang, ganz alt. Und sie haben ein schönes Naturort da und es ist ganz schön mit Bäumen und so weiter. Und ich habe gedacht, ah, das ist so alt, warum hast du nicht ein neues gemacht? Also, ja, guck mal, das ist so groß, so lang, allein konnte ich das nicht schaffen. Und ich habe gesagt, guck mal, ich habe noch nie lebens einen Zaun gemacht, aber wir können das machen. So 3 Wochen haben wir zusammen in einem neuen Zaun gearbeitet. Das hat viel Freude gebracht. Das hat mich viel enger von meinem Schwiegervater auch gebracht. Wir haben uns super gut kennengelernt. Wir hatten tolle Zeit zusammen. Wir haben 3 Wochen mit der Familie von meiner Freundin da geteilt. Es war wirklich schön. Es hatte nicht mit der Klarinette, nicht mit der Musik zu tun, aber es hat mit mir als Mensch, mit meinem persönlichen Environment zu tun. Und es ist auch sehr wichtig.
Kannst du das denn auch musikalisch jetzt diese Zeiten nutzen oder ist das irgendwie dann doch zu frustrierend, dass man irgendwas übt und einstudiert und man weiß nicht, wann man es mal wirklich mal braucht?
Das kann ein bisschen frustrant sein, aber ich habe versucht, weil am Anfang ich habe gedacht, okay, ich muss spielen, ich muss üben, ich muss was so deliver. Mhm. Social Media, okay, ich muss etwas machen. Ich muss da. Und dann mit der Zeit, ich habe mich gefühlt ein bisschen so, es ist viel zu viel. Die Energie ist ein bisschen runtergekommen. Ich habe tief geatmet und ich habe gedacht, guck mal, ja, ich will diese neue Repertoire nennen, ich will das, aber entspannt. Kein Stress, keine... ja, das war auch eine in dem Prozess etwas. Wir haben auch mit Kollegen und natürlich mit Freunden gesprochen. So, ah, und was machst du? Also, willst du also ein neues Video oder was denkst du? Gibt es ein Streaming zu machen oder etwas so? Und alle, wir hatten alle so ein bisschen Stress, oder? Mhm. Es hat viel zu sagen, wie wir gelebt haben, wie unsere Industrie gelaufen ist. Vielleicht nicht so auch gesund von dieser Seite.
Ja. Genau. Du bist ja sowieso sehr aktiv, also warst es auch vorher schon in den ganzen Social-Media-Kanälen, hast deinen eigenen YouTube-Kanal. Machst du das eher, weil es dazugehört zu dem Geschäft oder ist das auch so ein bisschen Leidenschaft, Spaß?
Und macht Spaß, man lernt viel mit der Aufnahme, man lernt total viel. Also ich kann nicht sagen, ich habe zum Beispiel mit Pianisten, mit Frank Dubré, wir wollten ein kleines Video. Er hat eine Series, Musik zu Hause und wir haben gedacht, ja, wir machen etwas. Wir möchten etwas ein bisschen schwer schaffen. Ich kann nicht sagen, wie viel Mal ich das aufgenommen habe. Weil dann hörst du das, das war nicht gut, oh, hier warst du spät, oh, das, okay, noch weiter. So, ich habe viel gelernt. Ich glaube, ich spiele jetzt besser als vor Corona, würde ich sagen. Ich habe viel geübt. Ja, macht Spaß, aber man muss das Vorsicht auch nehmen. Also auch zu sagen, es ist unsere Arbeit, es ist unser Beruf. Wenn jemand im Konzert uns hören will, dann Ticketing ist da. Die alle Promotoren und künstlerische Leitungen, Festivalen, so alle brauchen, dass diese auch finanziell das organisch läuft. So deswegen kann auch von dieser Seite ein bisschen strange sein. Man muss nicht einfach so alles for free deliver, dann die Leute sind zu Hause, ah, was gibt's heute, wie viele Konzerte und so weiter.
Aber bekommst du auch Rückmeldungen? Also weißt du, wer das dann anhört oder anguckt? Manchmal, oder ist das so ein bisschen, es geht so in die Welt und man weiß nicht, was passiert damit?
Manchmal ja. Zum Beispiel, wir haben Konzerte von nächster Saison bekommen, wegen einem Corona-Video. Sie haben gesehen, oh, ich habe gehört, diesen tollen Video mit Ihnen und diese anderen Kollegen. Wir würden gerne euch für nächste Saison haben. Aber ja, normalerweise das ist mehr so, in meinem Beispiel, mehr für so Clarinet-Community oder ja, Sachen so ein bisschen so.
Wie ist denn das? Mir hat auch schon jemand erzählt, also selbst erfahrene Musiker, die dann sagen, wenn sie eine Weile nicht mehr auf der Bühne standen, vor Publikum standen, ist es komisch, dann entwickelt man so ein Lampenfieber oder so ein bisschen Angst davor. Wie war das bei dir? Du hast ja wahrscheinlich auch eine Weile nicht mehr gespielt und dann in Alter auf die Bühne zu gehen. Ist das tatsächlich so?
Mhm. Ich erinnere mich, das erste Konzert nach die erste Welle, die erste Wahl war in Potsdam. Sie haben auch ein Corona-Festival gemacht, für einen Monat, jeden Tag ein Konzert. Und wir waren glücklich, dass wir da spielen konnten. Mit Danae Dürken, Freundin von mir und auch Cindy Mohammed. Und ich würde nicht Angst sagen, aber ich war total out of shape. Und es ist nicht, dass man vergessen hat, wie man spielen soll, aber mental. Alles ist langsamer und ja, so, es ist so
wie Sport. Aber ist das tatsächlich so? Ich meine, ihr macht das doch seit vielen Jahren und ist euer Job und man denkt immer, Mann, ihr seid so gut, das müsste eigentlich kein Problem sein. Gut, ein bisschen Lampenfieber hat man immer, aber dass das so schnell dann schon nach ein paar Monaten wieder so stark wird, das hat mich erstaunt.
Ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon. Das Gefühl war weg. Das Gefühl von Publikum, von Energie, von Intensität, diese Adrenalin, was man bekommt in diesem Moment, also wirklich Live-Konzert. Du kommst da und es gibt keine Ahnung, diese Kadenza, das super schwer ist und in diesem Moment, wo Tension, du bist da und dann, du bist bereit. Du weißt schon, du kannst es noch riechen von letztes Mal. Es gibt schon diesen Geschmack. Und wenn es ist schon lang, dass du nicht mehr diesen Tisch gegessen hast, ist ein bisschen Überraschung. Es ist so, ja, ich erinnere mich, aha, aber Nicht so leicht, würde ich sagen. Also persönlich, nicht so leicht.
Aber ansonsten fühlst du dich doch wahrscheinlich wohl auf der Bühne, oder? Oder wäre das eine Möglichkeit, irgendwie wie Glenn Gould nur noch im Studio zu arbeiten?
Nein, nicht für mich. Ich bin nicht ein Studios-Musiker. Ich würde gerne nur Live-Konzert mit Korrekturen machen. Aber ja.
Ja, vielleicht können wir mal kurz auf deine Biografie zu sprechen kommen. Immer wenn man was über dich liest, dann liest man andalusischer Klarinettist. Da steht nicht Spanisch, sondern andalusisch. Ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit den Befindlichkeiten in Spanien aus, aber ist das wichtig? Für dich wichtig?
Das habe ich noch nicht bekommen als Frage. Und er hat mich nicht realisiert. Also, ehrlich gesagt, das ist nicht, dass ich gefragt habe, bitte andalusisch und nicht Spanisch. Es ist keine politische Statement, überhaupt nicht. Aber Andalusien ist Südspanien. Mhm. Es ist ein großes Bundesland. Wir sind, ich glaube, 9 Millionen Leute. Und es ist ganz besonders, weil wir haben keine Industrie da. Also wir sind das Letzte von Spanien. Und normalerweise, wenn wir, es ist ein bisschen Klischee, aber ich glaube, dass es ist auch Realität. Wenn wir irgendwo anders in Spanien gehen, es ist so, ah ja, Andalusien. Also wir sind die, die gute Witze sagen. Ja, wir sind haha, hihi, sehr entspannt, ah ja, die Sonne, sehr schön und so weiter. Und ich glaube, dass Andalusien ist nicht nur Witze, es ist nicht nur das schöne Wetter, das wir haben. Ja, haben wir das, ist schön. Gutes Essen. Es ist ein sehr kulturelles Bundesland. Also wir sind gemischt mit vielen von den wichtigsten Kulturen in Geschichte. Es gibt großes Talent da. Und ja, ich komme aus Spanien. Spanien ist aber groß. Ich bin Andalusier und ich freue mich. Ich habe keinen Komplex. Also ja, ich komme aus Sud. In Italien würde sie Terrone sagen. Wir haben viele Oliven da. Und ja, und ich freue mich. Ist alles gut. Ich habe kein Problem mit das. Deswegen, ja, ich sage normalerweise, ja, ich bin andalusisch. Ja. Aber es ist, wie gesagt, keine Politik. Ich fühle mich spanisch und andalusisch und ich fühle mich nicht wirklich so. Ich bin kein Mensch, das so eine Grenze im Kopf hat mit Ländern oder so. Also, wie du schon dich vorstellen kannst. Ich wohne in Deutschland, ich bin in der Schweiz gewesen. So.
Ich habe gelesen, dass du als Kind Jazz-Saxophonist werden wolltest. Ich meine, du hast ja vorhin noch jetzt Paquito Trovera gespielt. Ja. Gut, der war jetzt Klarinettist, aber Jazz und Saxophon. Wie bist du dann zur Klarinette gekommen und zur Klassik?
Ehrlich gesagt, wenn ich angefangen bin, ich war viel zu klein. So, ich konnte die Klarinette, meine Finger waren, meine Hände waren zu klein. Und es gab schon viele andere Leute, viel älter, die schon Klarinette haben wollten. Ich glaube, ich wollte so Trompete spielen oder so, weil wir haben diese Bläsermusik. Und in Bläsermusik, was klingt laut und was klingt also wirklich da? Es ist Trompete und Posaune und so weiter. Aber der Dirigent, der Lehrer hat schon gesagt von Anfang an, nein, du Trompete nicht. Deine Lippen sind ein bisschen zu groß. Nein, das geht nicht. Vielleicht Posaune, aber du bist zu klein. Nein, wir haben schon viele Klarinette. Ah, wir haben kein Sopranosaxophon. Und wir haben da ein kleines Saxophon. Okay, so du bekommst das. Und dann nach einem halben Jahr, das Bläsermusik ist größer geworden und er brauchte mehr Klarinettisten. So, es war eine totale, es war eine Entscheidung, weil er mehr Klarinettisten braucht. Ich glaube, es war ihm ein bisschen egal, ob ich Klarinette spielen will oder nicht. Ich habe viel geweint. Ich war so, ich will mit meiner Saxophon spielen. Aber dann, er hat auch gesagt, nein, aber du weißt, Klarinette hat viel mehr Musik zu spielen. Also wenn du Klarinette spielst, haben viel mehr Sachen, dass du spielen kannst. Und ein Klarinettist kann immer zu Saxophon wechseln. Das, in der andere Richtung geht das nicht. Und dann, wenn das so richtig ist, okay, dann können wir das versuchen. So ist das gelaufen. Ich habe nicht entschieden, total nicht.
Aber es musste dann auch die Klassik sein.
Ja.
Ja, und dann hast du studiert in Madrid, in Basel und in Sevilla, da in der Barnum-Zeit-Akademie, wo genau. Du jetzt seit letztem Jahr auch selbst Professor bist. Wie ist denn das, an der alten Schule oder an der alten Hochschule plötzlich selbst Lehrer zu sein?
Große Freude, sehr dankbar zu der Akademie, zu den Stiftungen, zu den ganzen Institutionen. Was kann ich sagen?
Ist das ein ulkiges Gefühl, wo man ja früher als Student war, dann plötzlich als Lehrer zu sein?
ist ein bisschen komisch, weil ich finde es noch, ja, ich komme da, die Direktorin ist das Gleiche, Muriel Paez. Es gibt viele von der Struktur, von den Leuten, die da gearbeitet schon in meiner Zeit haben als Student, sie sind noch da. Aber ich habe das Gefühl, so wie ich noch ein Student wäre und dann komme ich so, also ich bin jetzt hellbarer Rang und so weiter. Also Baden-Württemberg-Akademie, es war und es ist und es immer wird, egal was passiert, immer meine musikalische Familie sein. Sie haben mich so viel gegeben, USSR Divan Orchester, die Akademie, Professoren Matthias, all die Professoren von Staatskapelle, alle die Kolleginnen, die ich getroffen habe. Also ich war so jung, wenn ich da gewesen bin. Ich wusste, es ist nicht, dass ich jetzt viel weiß, aber an der Zeit, ich hatte keine Ahnung, was Sinfonien von Mahler, wer Schönberg ist. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin da gegangen, ich war total frisch. Und sie haben mich alles gegeben. Mhm. Ausbildung, ich habe der Welt gereist mit dem Tour, alle diese Festivals, also alles, was ich gelernt habe. Also wenn ich da zurückkomme als Lehrer, ich will, oder als Professorin, ich weiß nicht, ich will nur zurückgeben. Weil alles, was ich da gelebt habe, ist wirklich toll.
Funktioniert diese Baden-Württemberg-Akademie ähnlich wie eine normale Musikhochschule? Oder ist das ein anderes System? Ist das eine andere Atmosphäre?
Es ist eine andere Atmosphäre, weil es funktioniert mehr so mit so Encounters. Mit dieser so mehr, nicht Masterclass-Wochenende, aber so 2-3 Tage Intensivkurs. So original in meiner Studentenzeit war auch so. Matthias und Gregor, Julia, alle Professoren, Felix, sie wurden einmal pro Monat kommen. Sie hatten ein paar Jahre hatte sie auch einen Assistent, aber sie wurden einmal pro Monat und dann du gehst da und es ist okay, es ist jetzt und hier. Mhm. Es ist nicht so jede Woche, ich habe ein paar Stunden unterrichten. So die Atmosphäre ist ganz schön, weil die Studentinnen kommen und sie möchten alles geben, alles wissen, alles lernen. Es ist eine sehr gute Atmosphäre.
Wie hängt denn eigentlich die Akademie hier in Berlin mit der in Sevilla zusammen? Und von Berlin aus ist es erstaunlich, dass es in Sevilla noch eine Akademie gibt.
Ja, ich weiß nicht. Viele Leute, ich habe das schon gesagt, viele Kollegen sagen, ah, so du bist, oh, wie schön, und es ist so 20 Minuten von deinem Haus. Ich sage, nein, es ist bei der Baden-Württemberg Akademie, aber es ist noch in Sevilla. Ah, in Sevilla, ich wusste es nicht. Original aber war da und wir sind da gefangen. Ja, wir müssen jetzt verbinden. Vielleicht müssen wir so eine Exchange machen. Wir sollten den Maestro Barenboim vielleicht das fragen.
Aber es ist so, die erste Baden-Württemberg-Akademie war in Sevilla.
Genau, war da, in Calle San Luis. Und ja, mein Maestro Barenboim ist da gekommen, so diesen Premiere, so, wie heißt das, Opening zu machen, persönlich. Und alle, wir hatten der Akademieorchester, wir haben immer so Exchange mit den Divan gemacht, alle Professoren, Studenten, alle war ganz gemischt. So konnte man auch die Probespiel für den USSR Divan machen. Es war alles durch die Akademie, aber auf jeden Fall, ich bin natürlich ganz oft hier in der Akademie gegangen, in Berlin. Ich finde es wirklich, wirklich toll, wirklich schön. Ich freue mich sehr, dass die Institution weitergelaufen ist und dass jetzt viele andere Studenten das genießen kann.
Du warst auch im West Eastern Divan Orchestra, da kommen ja eine ganze Menge wie gute Musiker, jetzt jüngere Musiker, kommen daraus hervor aus dem Orchester. Was ist da so besonders oder wieso ist da so eine Talentschmiede?
Es ist eine Energiebombe. Ich hatte das Gefühl, dass wir könnten alles schaffen. Weil ich bin da gekommen, wie gesagt, so jung, so frisch. Ich wusste wirklich nicht, also Beethoven-Artikulationen, Phrasierung, warum das so und so ist. Und dann, ich sitze da und ich habe meine linke Seite Solo-Fakultät von Berliner Philharmoniker. Und ich bin so, okay, es ist so viel Information in so kleiner Zeit, das alles bringt zusammen. Es ist wirklich eine Bombe Energie. Und Maestro Barenboim hat natürlich sehr, sehr hart gearbeitet. Wir haben keine Ahnung, wie viele Stunden lang geprobt. Und wir haben so viele andere Musiker, dass so große Dirigenten und Intellektuelle da gekommen sind und mit uns viel geteilt haben. Also es war ein künstlerisches Forum, wenn das sagen kann. Es gab viel von den Menschen, was dir mit dem Well verbindet, mit diesen Menschen. Ich konnte nicht Englisch sprechen, zum Beispiel, wenn ich da gekommen bin. Ich habe mein erstes Englisch wirklich da gelernt. Mit Kollegen, die sehr geduldig waren. Und es ist toll. Dieses Orchester war wirklich toll. Ich weiß nicht, es ist schon ein paar Jahre, dass ich das nicht so ein paar Zeit. Letztes Mal war 2014, wenn ich da gegangen bin. Ich weiß nicht jetzt, wie das ist, aber die Atmosphäre war schön, Konzerte waren toll. Mhm. Wie gesagt, ich kann nicht mit Worten sagen, wie dankbar ich bin.
Und woran liegt das, dass Daniel Barenboim solch ein Einfluss hat? Der schafft ja so viel auf allen Bereichen, was er so macht. Liegt das an seiner Energie oder was macht er anders als andere?
Ich weiß nicht, was er zum Frühstück hat, aber unglaublich. Unglaublich, also unstoppable. Und immer 200%. Ich habe vor ein paar Wochen diese The Last Dance gesehen, Michael Jordan und so weiter. Und ich habe gesehen, diese so, you give your best 24/7. Und ich habe gedacht, wie war man? Er war immer da, immer voll Energie, immer voll Power. Es gab keine Minute, wo man sich spannen konnte. Du bist in der Probe und du bist da 200%. Und es ist unglaublich, wie er immer letzte Person da in der letzten Notenstände sehen konnte, ey, du bist nicht jetzt mit uns, bitte da.
Ja, aber das kann ja auch ein negativer Druck sein, wenn da jemand da vorne steht und immer nur sagt, ich höre alles.
Und kann auch. Und ich weiß schon, dass viele Kolleginnen ein bisschen so das finden. Das kann auch ein bisschen negativ sein oder ein bisschen zu viel Druck machen. Meine Erfahrung, ich muss sagen, dass er war immer sehr nett, mit mir persönlich sehr nett. Er will, dass du gibst mindestens 100%. Und er ist da. So.
Ja. Und wenn er von dir überzeugt ist, dann fordert er dich auch und fördert er dich auch. Ne? Und
genau. Alles, was ich mache, will ich auch, dass du machst. Also gleiche Intensität, gleiche Energie, gleiche Commitment, engagiert zu sein. Das ist super wichtig. Also ehrlich gesagt, das ist eine große Unterricht, das ich da gelernt habe. Wenn du nicht die Vertrauen in deine Kollegen hast, dann schaffst du die Sachen lieber allein oder ja, du bist da, aber 90%, diese anderen 10% nehme ich für mich, just in case. Mhm. Und mit diesem Engagement, dann lernt man wirklich, wir sind alle da, ich vertraue total meine Kolleginnen, dann fühlst du dich frei und kannst du dein Bestes geben. So. Aber natürlich ist es ist nicht einfach. Es ist very, very demanding.
Wie heißt demanding? Fordernd. Ja, danke. Aber wäre das nicht eine Alternative gewesen, nach dem Studium dann ins Orchester zu gehen?
Natürlich. Vor ein paar Jahren war auch meine Idee. Also die Klasse, ich war in Basel mit François Bender und die Klasse war wirklich krass. Also alle die Kolleginnen waren super stark. Das Niveau war wirklich, wirklich hoch. Und wir wurden alle in jedem Probespiel, wurde die ganze Klasse da gehen, dahin fahren und alle machen. Normalerweise, es passiert ganz oft, dann jemand würde die Stelle nehmen haben und so. Aber ich habe zwei Probespiele gemacht, in Lausanne, Orchestre de Chambre und in Rotterdam, Philharmonic. Es gab auch eine Stelle und ich bin da gegangen, warum nicht, ich versuche. Und ich hatte kein gutes Gefühl. Ich war so, ich fühle mich nicht das Beste vor einem Probespiel. Fühle mich gut. Und dann habe ich mit meinem Professor gesprochen. François, guck mal, ich habe kein gutes Gefühl mit dem Probespielen und so weiter. Und er hat gesagt, weißt du, für dich, wir machen an der Plan, wir versuchen ein paar Wettbewerbe. Dann kannst du ein Programm auch, ein Plan für längere Zeit. Vielleicht bin ich mehr ein Marathonlaufer. Und dann habe ich langsam meinen Weg ein bisschen mehr in den Kammermusik und Solo-Richtung gefunden. Ich liebe im Orchester zu spielen. Diese Energie, diese Mannschaft, diese große Dimension kann man nicht mit etwas anderes vergleichen. Aber das genieße ich, wenn ich eine Möglichkeit, solo mit Orchester zu spielen habe, dann versuche ich auch in der Mannschaft zu sein. Also ich bin keine Ausländer da, ich versuche wirklich mit dem Team zu bleiben. So, ja, aber es ist so gewesen. Ja, ich freue mich, dass alles gut läuft, also fingers crossed auch. Aber
ja, und als Klarinettist muss man ja auch mit anderen spielen. Du musst ja Kammermusik machen und sowas. Oder gibt es viel Literatur für Klarinette solo?
Gibt es ganz viel, ehrlich gesagt. Aber es ist nicht mein Lieblings. Also zu spielen, ja, aber für Konzerte, nein, lieber mit Leuten, mit anderen Kollegen. Dann fühle ich mich zu Hause.
Was steht denn jetzt eigentlich auf dem Terminplan? Irgendwie ist das schon abzusehen, was so als nächstes kommt? Oder ist im Moment alles offen, alles leer, alles unter Vorbehalt?
Ich hatte Konzerte jetzt im Mitte März, das nicht abgesagt, sondern
verschoben.
Verschoben sind, genau. Aber gestern habe ich ein Telefonat von einem Freund von mir, von Andrei Ionica, der Cellist, bekommen, dass wahrscheinlich in München sollen wir ein Konzert vor dem BR spielen, am 15. oder 18.
März.
März, ja. Ganz letzte Minute. Anfrage. Schön, also jetzt muss man sich so finden. Es ist einfach so. Es gibt eine Telefonat, es gibt eine Anfrage. Nächste Woche kannst du in ein paar Tagen das und das machen. Es ist so. Letzter Konzert, was nicht abgesagt, offiziell abgesagt ist, ist für mich persönlich Mai. Alles, was im März und April war, ist alles abgesagt. Ja. Im Februar, wie gesagt, das Einzige, das weitergelaufen ist, war Festival da in Norwegen. Aber ja, es ist einfach so. Man kann auch nicht so jede Minute. Das ist schon passiert, so im März, April, Mai, letztes Jahr. Ich war so total, ich konnte es nicht verstehen. Ich war so, nein, das kann nicht sein. Aber so ist das.
Wenn jetzt doch mal der Corona-Blues zuschlägt oder du irgendwo so schlechter Stimmung bist oder sagst, oh Gott, was soll das alles? Welche Musik hilft dir?
Ich höre viel Jazz. Vielleicht bringt mich das ein bisschen so zu in meinen Roots. Aber ich höre auch viele neue Werke, dass ich jetzt gerade studieren möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern war ich mit Limber, weil ich muss ein Limber-Konzerto hoffentlich, wenn alles nicht abgesagt wird, nächstes Jahr spielen. So, ich lerne dieses Konzert.
Magnus Lindberg.
Ja, er hat ein Klarinettenkonzert, ganz toll, große Instrumentation, große Besetzung. Viel Jazz, ich höre auch also andalusische Musik gerne, Paco de Lucía, Camarón, ich liebe diese Musik auch, bringt mich auch gute Stimmung, gute Energie. Ja, ein bisschen alles. Ich bin jetzt ganz entspannt, tief atmen und mal gucken.
Ja, dann hoffen wir, dass es bald wieder losgeht. Ja, hast du Lust zum Schluss noch was zu spielen?
Ja, natürlich, ja, gerne.
Dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank für das Gespräch.
Danke, also
vielen Dank fürs Zuhören.
Danke dir. Ich habe mein Deutsch wirklich fast vergessen in diesem letzten Monat. Das ist total. Nicht, dass ich Norwegisch jetzt gelernt habe, aber.
Sprichst du überwiegend Englisch und hier? Englisch und Spanisch? Oder nur Spanisch?
Also, Englisch wäre das Einfachste für mich. Ich spreche dann Italienisch, Französisch, Spanisch. Mhm. Weil in der Schweiz habe ich Französisch und Italienisch auch gelernt. Deutsch, ich muss wirklich. Das wäre auch eine. Corona Achievement, ein deutscher Intensivkurs, ein Next Level.
Aber jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Corona ist ja hoffentlich bald vorbei.
Ach, hoffentlich. Ja, aber in einem Monat würde ich etwas auch schaffen. Wäre nicht schlecht.
Aber ich finde, es reicht für ein gutes Gespräch.
Das ist prima. Ja, total gute Stimmung. Was soll ich spielen? Ich hatte ein kleines Stück, das ich mit meinen Studenten in der Akademie gespielt habe. Oder guck mal, weißt du was? Als wir gesprochen haben, was für neue Werke ich gearbeitet habe in der Corona-Zeit und so weiter, ich nehme etwas anderes. Jetzt hat er ein Stück gefunden. Ist das hier?
Ja.
Das ist ein Stück, das ich in Budapest gefunden habe. Mal schauen.
Wie heißt der Komponist nochmal?
Gergely Vajda.
Gergely Vajda.
Aha. Ja. Und das, ja, ich habe das Stück, es ist für Solo-Klarinette auch. Mhm. Und ich habe das Stück, das war im April, wir waren in Budapest im Februar. Das war von den letzten Konzerten, das ich mit Juan Floristan und mit Gian Soltani gespielt habe. Und ich bin in diese Publisher gegangen. Sie haben dann ein Büro und ich habe gedacht, okay, ich gehe da und gucke und sie hatten das Stück. Und ich habe das gelernt. Es heißt Light, Shadow and Trembling.
Oh, vielen Dank. Gutes Stück.